ARD.
Hat die Union im Bundestag einen Tabubruch begangen? Wir zeigen die verschiedenen Perspektiven auf.
Frauen werden nach einer Fehlgeburt besser geschützt, weil eine Betroffene dafür gesorgt hat.
Und illegale Streams von Kinofilmen, ist schon das Anschauen strafbar?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Heute
guten
ist
Morgen.
Freitag, der 31. Januar. Bald ist Wochenende. Und hier sind noch einmal Tanja Hausstetter und Philipp Lacomi für euch.
Wir sind am Ende einer Woche angekommen und schauen auf Tage zurück, in denen sich die Ereignisse in Berlin ziemlich überschlagen haben. Im Bundestag wurde am Mittwoch zum ersten Mal mit der AfD eine Mehrheit gebildet. Und seitdem gibt es darüber heftige Diskussionen. SPD, Grüne und Linke werfen Friedrich Merz und seinen CDU-CSU-Kollegen einen Tabubruch vor und sind darüber ziemlich fassungslos. Und gestern Abend gab es auch Bürgerproteste vor den Union-Geschäftsstellen, unter anderem in Münster.
Herr Merz hat da ganz klar seine eigene Brandmauer, die er hochgezogen hat, wieder fallen lassen. Das ist ein Eingriff in die demokratischen Grundwerte. Das heißt, an der Stelle ist Herr Merz seinen eigenen Worten nicht treu geblieben.
Die CDU hat das erste Mal Hand in Hand mit der AfD zusammen abgestimmt. Und das kann nicht sein. Und ich bin unglaublich wütend, dass wir nicht aus der Geschichte gelernt haben.
Ich könnte einer von den betroffenen Leuten sein.
Ich glaube, wir sollten alle auf die Straße gehen, damit die Demokratie beibehalten bleibt.
Wir wollen jetzt heute mit etwas Abstand und Ruhe nochmal draufschauen und fragen, warum ist das so ein besonderes Ereignis? Ist es tatsächlich ein Tabubruch? Und was bedeutet das Ganze auch für den Wahlkampf, der ja jetzt so richtig in die heiße Phase geht?
Bevor wir uns die verschiedenen Positionen genau anschauen, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, worum es geht. Die Union hat einen Antrag für eine schärfere Migrationspolitik eingebracht und der ist durchgekommen. Der Bundestag hat für dauerhafte Grenzkontrollen gestimmt und dass Menschen ohne gültige Ausweisdokumente an der Grenze zurückgewiesen werden können, auch wenn sie Asyl beantragen.
Dieser Antrag ist rechtlich nicht bindend für die aktuelle Regierung, also sie müssen dadurch jetzt nicht irgendwie anders handeln. Aber der hat natürlich eine große Symbolkraft und dass ihm zugestimmt wurde, war nur mit Stimmen der AfD möglich. Das sehen einige sehr kritisch, andere weniger.
In einer ZDF-Umfrage sagen 47%, sie finden es gut, dass die Union in Kauf genommen hat, diesen Antrag auch mit AfD-Unterstützung durchzubringen. 48%, also 1% mehr, sagen, nee, keine gute Idee. Der Rest hat sich enthalten. Also es ist fast 50-50. Mhm. Und dass die Meinungen da auseinandergehen, haben wir auch in Münster bei einer Umfrage festgestellt.
Schlimm. Also ich finde das ganz, ganz grausam. Ich bin ja selber in Italien geboren, lebe jetzt schon 55 Jahre hier in Deutschland. Und wenn ich das mitbekomme, mir graut es davor. Ich habe dann richtig Angst.
Ich finde es eigentlich richtig, dass sie das gemacht haben, weil die CDU, die macht das, weil sie das für richtig hält. Und ob die anderen da jetzt zustimmen oder nicht, ist ja egal.
Und damit sind wir auch schon direkt bei dem Punkt, mit dem Friedrich Merz seinen Antrag verteidigt. Er selbst hat nach dem Anschlag von Aschaffenburg gesagt, er wolle keine Kompromisse mehr machen und die Migrationspolitik deutlich verschärfen.
Und er hat da zumindest in einem Großteil der Bevölkerung auch einen Rückhalt. Über die Hälfte der Menschen sagt im ARD Deutschland-Trend, dass Asylsuchende ohne Dokumente zurückgewiesen werden sollen. 68% finden, dass dauerhafte Grenzkontrollen richtig sind.
Ja, eins der Argumente hier. In der Sache will Merz das Richtige. Auch in anderen EU-Ländern werden Grenzen dicht gemacht. Da muss sich was ändern. So sieht das auch Semra aus Köln.
Also einerseits bin ich ja komplett gegen die AfD, aber auf der anderen Seite kann ich die CDU irgendwo auch verstehen, weil es gibt ein paar Sachen, die jetzt mittlerweile echt geändert werden müssen in der Hinsicht. Und wenn man es dann anders, sage ich mal, nicht durchbekommt, außer indem man es jetzt, sage ich mal, ja, mit denen zusammen macht, kann ich es irgendwo nachvollziehen.
Ja, ganz anders sieht das Bundeskanzler Scholz. Er sagt, Merz hat ein demokratisches Grundprinzip verletzt, indem er mit extremen Rechten zusammengearbeitet hat. Und das, nachdem er mehrfach angekündigt hat, es nicht zu tun.
Ja, zum Beispiel im November hatte Merz noch angekündigt, dass er bis zur Wahl auf keinen Fall Mehrheiten mit Stimmen der AfD beschaffen wird. Dass er sich daran jetzt nicht gehalten hat, das kritisiert jetzt sogar unsere frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die äußert sich sonst recht wenig zu aktuellen Themen. Aber jetzt hält sie es für falsch, dass zum ersten Mal eine Mehrheit im Bundestag mit den Stimmen der AfD zustande gekommen ist.
Ja. Genauso sehen das auch SPD, Grüne und Linke. Sie sagen, mit einer in Teilen rechtsextremen Partei dürfe man nicht zusammenarbeiten, das sei geschichtsvergessen.
Ja, und dem schließen sich in einem offenen Brief auch ganz viele Prominente an. Zum Beispiel die Moderatoren Joko und Klaas oder Schauspielerin Caroline Herfurth. Gestern ist aus diesem Grund auch der Publizist Michel Friedmann aus der CDU ausgetreten. Der war sogar mal im CDU-Vorstand. Und wir haben es vorhin ja auch schon gehört, in der Bevölkerung gibt es deutlich Proteste.
Wie geht das Ganze jetzt weiter? In etwas über 3 Wochen ist die Wahl. Dieses Migrationsthema beherrscht jetzt den Wahlkampf, das ist klar. Die SPD warnt vor einer Koalition aus CDU und AfD und will damit punkten. Die Union wiederum hofft darauf, Stimmen von der AfD zu gewinnen.
Ja, da zweifeln einige dran, ob das überhaupt klappt. Von Politikexperten kommt da immer mal wieder die Aussage, Menschen wählen eher das Original. Das heißt in unserem Fall, sie denken, dass radikale Parteien, in dem Fall die AfD, eher noch stärker werden, wenn man ihre Themen, also zum Beispiel einen harten Migrationskurs, einfach übernimmt. Das würde jetzt bedeuten, die CDU punktet vielleicht sogar gar nicht richtig mit ihrer Strategie, sondern dann eher die AfD wieder.
Heute wird das Ganze im Bundestag nochmal Thema sein. Da wird nämlich über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz der Union abgestimmt. Das sieht unter anderem vor, dass der Familiennachzug begrenzt werden soll. Auch da will die AfD mit der Union stimmen.
So, und auch das zweite Thema ist kein leichtes, hat aber auch gute Nachrichten. Eine kleine Warnung vorweg, es geht jetzt ums Thema Fehlgeburten und wenn euch das in irgendeiner Form belastet, dann springt doch lieber weiter in unserer Folge. Einfach in der Folgenbeschreibung auf die Zeitangaben vor den Themen tippen.
Der Bundestag hat gestern Abend eine Gesetzesänderung beschlossen. Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, sollen deutlich früher Mutterschutz bekommen. Warum ist das wichtig? Jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben eine Fehlgeburt. Das hat für die Betroffenen oftmals starke körperliche oder seelische Folgen. Und bisher hatten diese Frauen den Schutzanspruch erst ab der 24. Schwangerschaftswoche oder wenn das Kind mindestens 500 Gramm gewogen hat. Jetzt soll diese Schutzzeit schon bei Fehlgeburten ab der 13. Woche beginnen.
Und möglich wurde diese Gesetzesänderung durch Natascha Zagorski aus München. Sie hat das Ganze durch eine Petition überhaupt erst ins Rollen gebracht. Sie ist nämlich selbst betroffen und hat ihr Kind in der 10. Woche verloren. Dabei lief erst alles gut.
Ich hatte keinerlei Blutungen. Jeden Morgen war mir kotzübel. Ich hatte schon das Herz schlagen gesehen meines Babys beim ersten Ultraschall. Und als dann beim zweiten Ultraschall auf einmal der Satz kam, dass eben kein Herz mehr schlägt und dass mein Baby gar nicht mehr lebt, das hat mich wirklich erstmal aus der Welt gerissen.
Danach ging alles ganz schnell. Sie musste in die Klinik, Vollnarkose, der Fötus wurde entfernt. Und Natascha Zagorski sagt, die Gefühle, die diese gesamte Situation in ihr ausgelöst haben, kann man sich einfach nicht vorstellen. Trauer, Hilflosigkeit, man macht sich Vorwürfe und natürlich spielen die Hormone auch verrückt. Am nächsten Tag einfach zur Arbeit zu gehen, als sei nichts passiert, war für sie unvorstellbar.
Ich wusste noch morgen Kundentermin, ich brauche eine Krankschreibung. Und da meinte die Ärztin wirklich ganz trocken zu mir, Frau Zagorski, Krankschreibung brauchen Sie nicht, Sie können morgen wieder arbeiten gehen. Ja, das konnte ich nicht, aber ich war auch nicht in der Lage, aufzustehen, der Frau in die Augen zu sehen und zu sagen, bei Ihnen piept's ja wohl. Das ging halt, also normalerweise würde ich das tun, aber ich war einfach nicht in der Lage, emotional in einer Ausnahmesituation, körperlich auch. Und dann hat mein Mann rumtelefoniert. Bei der gynäkologischen Praxis hatten wir auch kein Glück. Und dann aber der Hausarzt, der hat mich dann erstmal für eine Woche krank geschrieben.
Für viele Frauen ist das neue Gesetz deswegen eine gute Nachricht, weil ihnen jetzt eben schon früher Mutterschutz zusteht. Und ob sie den dann in Anspruch nehmen, das können sie frei entscheiden. Das muss ja auch jeder selber wissen, wie er damit umgehen kann. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die neuen Regelungen Natascha Zagorski nicht geholfen hätten. Denn die gelten ja erst ab der 13. Woche und Natascha hatte in der 10. Woche ja schon die Fehlgeburt.
Da kann man schon auch kritisch fragen, reicht diese Gesetzesänderung jetzt überhaupt? Laut Studien passieren die meisten Fehlgeburten, nämlich 80% vor der 13. Woche, wie bei Natascha ja auch. Da sind auch Fehlgeburten eingerechnet, die ganz früh in der Schwangerschaft passieren, bevor die Frauen überhaupt bewusst bemerkt haben, dass sie schwanger sind. Aber natürlich kann auch in der frühen Phase der Schwangerschaft eine Fehlgeburt physisch und psychisch total belastend sein.
Also bei den 13 Wochen wird es wohl jetzt erstmal bleiben, denn für einen noch früheren Mutterschutz gibt es aktuell keine politischen Mehrheiten. Natascha Zagorski ist aber trotzdem zufrieden.
Hätten Sie mich, als ich die Petition gestartet habe, gefragt, wie zufrieden bin ich mit Woche 13, hätte ich gesagt, nein, ich fordere Woche 6. Nach 3 Jahren, sehr eng im politischen Betrieb, bin ich sehr zufrieden mit Woche 13.
Ja, also insgesamt trotzdem eine Erfolgsgeschichte und sie zeigt auch, was wir mit persönlichem Engagement und viel Willenskraft erreichen können. Denn jeder von uns kann ja eine Petition starten.
Dass es in Deutschland, in unserer Demokratie möglich ist, als eine Betroffene so weit zu kommen, das zeigt einfach, dass Demokratie funktioniert und dass selbst im Wahlkampf, selbst ohne eine Regierung, die noch am Ruder ist, dass trotzdem sich demokratische Parteien einigen können und etwas umsetzen können, was einfach logisch und richtig ist.
Das ist doch ein richtig schönes, hoffnungsvolles Schlusswort.
Ja.
Unsere Kurznachrichten.
Nach dem Flugzeugunglück in Washington sind die beiden Flugschreiber gefunden worden. Da waren ja gestern ein Flugzeug und ein Helikopter zusammengestoßen und in einen Fluss gestürzt. Jetzt werden unter anderem Stimmaufnahmen aus dem Cockpit ausgewertet, um die Unfallursache zu finden. Was laut Ermittlern wohl schon klar ist, der Hubschrauber hat sich auf der falschen Flughöhe befunden. Laut den Medien in den USA wurden mittlerweile 40 Leichen geborgen. Hoffnung, noch Überlebende zu retten, besteht nicht mehr.
Opfer des SED-Regimes bekommen in Zukunft mehr Geld. Der Bundestag hat beschlossen, die Renten für frühere DDR-Häftlinge von 330 auf 400 Euro im Monat anzuheben. Die SED-Opferbeauftragte Zupke nannte das ein Zeichen für alle Menschen, die in der Diktatur Widerspruch geübt haben. Der Bundesrat muss noch darüber abstimmen.
Die Zahl der Tiger in Indien hat sich innerhalb von 10 Jahren mehr als verdoppelt. Nach Schätzungen der Nationalen Tigerschutzbehörde gibt es heute fast 3.700 Tiger in Indien. Forscher führen das darauf zurück, dass die indische Regierung den Lebensraum der Raubkatzen besser schützt und gegen Wilderer vorgeht. Vielleicht habt ihr das in letzter Zeit häufiger mal mitbekommen. Auf YouTube und TikTok kann man teilweise aktuelle Kinofilme in voller Länge schauen. In einem TikTok-Livestream klingt es dann ungefähr so hier.
Okay, Freunde, damit ihr Bescheid wisst, heute läuft nochmal um 19 Uhr Vajana 2 und um 21 Uhr läuft dann Mufasa. Jetzt gerade läuft auf meinem Backup-Account noch Wicked. Den verlinke ich euch einmal unten und danach machen wir eine kurze Pause und sehen uns dann um 19 Uhr wieder. Bis gleich.
Klingt ja richtig wie ein Kinoprogramm, ne?
Ja, komplett.
Das ist natürlich nicht legal. Die Filmverleihe können gegen die User vorgehen, die das machen. Wir wollen jetzt aber vor allem darauf schauen, ob wir uns als Zuschauerinnen und Zuschauer damit strafbar machen.
Wir haben uns mal bei einem Rechtsanwalt erkundigt, ob ihr mit Strafen rechnen müsst, wenn ihr oder zum Beispiel eure Kinder solche Streams anschauen. Und die Antwort ist, in der Theorie vielleicht, in der Praxis eher unwahrscheinlich, dass man verklagt wird.
Also es kann eine Urheberrechtsverletzung sein, wenn man sich die Filme auf den Plattformen anschaut. Da gibt es in Europa folgendes Urteil. Es ist immer dann illegal, wenn ich weiß oder hätte wissen müssen, dass der Film gerade illegal bereitgestellt wird. Jetzt finde ich, ich kann schon mal drauf kommen, dass das nicht ganz so sauer ist, ja, wenn so ein aktueller Kinofilm bei einem TikTok- oder YouTube-Kanal läuft. Aber die Frage ist ja, können Kinder das auch richtig einschätzen? Ne?
Ja, ähnlich argumentiert auch der Rechtsanwalt, mit dem wir telefoniert haben, weil teilweise kann man es ja beim Scrollen vielleicht auch gar nicht so richtig verhindern, dass man dann zumindest kurz das Video anschaut. Dann wäre ja die Frage, nach wie viel Film gucken mache ich mich jetzt strafbar? Nach ein paar Sekunden? Nach einer Minute? 10 Minuten?
Ja, das ist alles ein bisschen unklar. Ne? Was wir aber sagen können, es gibt ein Risiko, eine Strafe zu bekommen. Mhm. Auch Technikexperten sagen deshalb, lieber nicht machen.
Ja, dann lieber kein Risiko. Mir ist als Jugendlicher tatsächlich passiert, dass ich Musik illegal im Internet runtergeladen habe. Das ist natürlich nochmal ein bisschen schlimmer, als einen Film bei TikTok zu streamen. Dann kam Post vom Anwalt mit einer Rechnung von mehreren 100 Euro. Da waren meine Eltern natürlich nicht begeistert.
Ja, aber passiert? Also du wusstest es wirklich nicht? Oder passiert. Augen
zu? Es war vielleicht ein bisschen aktiver. Also der Klick war jetzt schon aktiv.
Teilweise gab es ja für Raubkopien und sowas wirklich harte Strafen. Auf TikTok sind manche Leute auch echt erstaunt, dass da nicht härter durchgegriffen wird.
Dass es da noch keine Anzeigen gehagelt hat. Ich scrolle bei solchen Lives auch immer eigentlich weiter, weil ich einfach Angst habe, dass wenn ich nur in diesem Live drin bin als Zuschauerin, ich einfach komplett hops genommen werde von TikTok.
Was vielleicht noch ein bisschen beruhigend ist, es geht eher denen an den Kragen, die die Filme auf ihren Kanälen streamen, beziehungsweise die Plattformen selbst sind auch in der Verantwortung. Mhm. Also TikTok und YouTube zum Beispiel, bei denen das dann ja läuft.
Ja, mal sehen, ob die wirklich mehr Strafen zahlen müssen. Gerade die Streamer auf TikTok machen das halt auch clever. Da wird teilweise das Rohmaterial so leicht verzerrt oder schneller abgespielt, damit der Algorithmus von TikTok das nicht als Verstoß erkennt. Also manche Kanäle werden blockiert oder die Filme gelöscht, aber es gibt trotzdem noch sehr, sehr viele davon zu sehen.
Gestern haben wir ja darüber gesprochen, wie die Arbeit im Haushalt gerechter in einer Beziehung aufgeteilt werden kann, weil Frauen immer noch deutlich mehr machen. Und wir haben euch direkt gefragt, wie das bei euch denn so läuft. Und da hat uns zum Beispiel Maria aus Bayern geschrieben, bei ihr und ihrem Mann ist der Haushalt wohl immer wieder ein Thema, weil ihr Mann zwar viel macht, aber Maria sagt, nie ganz so richtig und komplett. Ne? Er macht die Waschmaschine an, vergisst dann aber die Wäsche darin. Er räumt die Spülmaschine aus, stellt das Geschirr dann aber auf die Arbeitsplatte und nicht in den Schrank und so weiter und so weiter. Das kennen wahrscheinlich auch andere von euch.
Andrea aus München hat nicht so gute Erfahrungen in ihrer Beziehung gemacht und musste Haushalt und Erziehung alleine schultern. Deswegen versucht sie jetzt, ihren Sohn anders zu erziehen, damit Gleichberechtigung für ihn selbstverständlich ist.
Und dann haben wir noch ein positives Beispiel von Nard aus Hamburg. Er ist zufrieden, wie es zu Hause läuft. Er arbeitet komplett von zu Hause aus und macht deswegen auch mehr im Haushalt, sagt er. Dafür geht seine Freundin dann zum Beispiel einkaufen. Abends kochen die beiden zusammen und am Wochenende machen sie alle 2 Wochen die Wohnung von Grund auf auch gemeinsam sauber. Beide finden das fair und reden auch viel darüber.
Das klingt doch mal ganz gut. Vielen Dank für eure Rückmeldung. So, wir hatten viel Spaß hier in unserer ersten Woche als Moderationsteam und hoffen, ihr auch.
Ja, und dann noch ein kleiner Tipp. Unser Kollege Moritz Zacho aus dem 15-Minuten-Team ist morgen schon wieder für euch da. Mhm. Denn vor der Bundestagswahl bieten wir jeden Samstag eine Spezialfolge zu Themen an, die euch beschäftigen. Letzten Samstag ging es um Wohnen, morgen um die Wirtschaft. Moritz hat Menschen aus der Auto- und Stahlindustrie getroffen, die Angst um ihre Jobs haben. Großes, wichtiges Thema. Mhm. Und das hört ihr dann wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und euch jetzt einen guten Start ins Wochenende. Bis ganz bald.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.